Die Schriftlesung steht in Jesaja 58. Ich lese ab Vers 9. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Wort des lebendigen Gottes. "25 Jahre betet eine Frau darum, dass ihr Mann Durst bekommt. Dann wird das Gebet erhört. Was ist passiert? Die Auflösung gibt es ganz am Ende der Predigt. Ein junger Mann kommt aus dem Gefängnis. Sein Durst nach Leben hatte ihn dorthin gebracht. Er war immer auf der Suche. Er hat Drogen genommen, hat später selbst mit Drogen gehandelt und viel Geld verdient. Diese Sucht nach Leben, die steckte in ihm. Aber jetzt kommt er ohne Geld in der Tasche aus dem Knast und er hat einfach nur Hunger und Durst. Wie kann er ohne Geld an ein kleines Frühstück kommen, an eine Flasche Wasser? Auch diese Geschichte werden wir nachher mehr erfahren. Eine dritte Geschichte. Wir befinden uns in Jerusalem ungefähr im Jahr 30. Viele Leute sind mit Freude und Jubel dabei, als ein Priester unten im Tal der Stadt aus dem Siloa-Teich mit einer goldenen Kanne Wasser schöpft und dann in einer feierlichen Prozession nach oben zum Tempelberg schreitet und dieses Wasser in eine Schale beim großen Brandopferaltar hineinschüttet. Als ein Wasseropfer, eine Wasserspende an Gott. Doch da wird diese besondere heilige Handlung plötzlich gestört durch einen Mann, der laut ruft. Was sagt dieser Mann? Bevor wir das erfahren, schauen wir zunächst einmal, was soll dieser seltsame Wassertransport? Was soll dieses Wasseropfer? Es ist Herbst, wir befinden uns auf dem Laubhüttenfest. Ein Fest, das in Israel jedes Jahr im Herbst eine Woche lang gefeiert wurde und das natürlich die Juden auch heute noch feiern. Der Name kommt her von einer Festtradition, dass viele der Teilnehmer am Fest in selbstgebauten Hütten wohnen in dieser Woche, aus Zweigen und Laub gebaut. Welchen Sinn hat dieses Laubhüttenfest? Ich denke, es hat zwei Sinneinheiten, wie man es nennen will. Der erste Sinn ist, Gott als Schöpfer wird gelobt, ihm wird gedankt. Es ist ein Erntedankfest, das wir ja jedes Jahr auch haben im Oktober. Danke für das gewachsene Getreide, die gewachsenen Oliven, die gewachsenen Weintrauben, die gewachsenen Früchte. Und natürlich auch danke für das Wasser, das wir ja jeden Tag zum Trinken brauchen. Dass es nicht versiegt ist, dass die Quellen sprudeln. Es ist der Dank an Gott, der als Schöpfer das Leben geschaffen hat und der es aber auch jeden Tag erhält. Unser tägliches Brot gib uns heute, beten wir immer wieder. Aber anders als bei manchen Tieren, bei deren Leben sich das aufs biologische Leben beschränkt, fressen und fortpflanzen, reicht das bei uns Menschen nicht. Uns reicht es nicht, dass wir jeden Tag Essen und Trinken haben. Wir wollen mehr. Wir wollen nicht nur biologisch überleben, sondern wir wollen auch ein Leben, das darüber hinausgeht. Wir suchen nach Erfüllung, wir suchen nach Sinn, wir suchen nach wahrem Leben. Auch ein satter Mensch hat Süchte und Sehnsüchte. Und Süchte und Sehnsüchte sind immer ein Zeichen dafür, dass jemand noch einen tieferen Durst hat als nur nach einem Glas Wasser. Der Durst nach wahrem Leben. Und damit sind wir beim zweiten Sinn des Laubhüttenfestes. Es wird Gott als Spender des wahren Lebens gelobt und ihm gedankt. Und zwar in dreierlei Hinsicht. Einerseits Gott als wahrer Lebensspender in der Vergangenheit. Er war das früher auch schon. Das Laubhüttenfest erinnert wie das Passafest auch an die Befreiung der Israeliten aus Ägypten. Dort hatten sie zwar genug zu essen und zu trinken, aber der Durst nach erfülltem Leben, der wurde bei ihnen nicht gestillt, denn sie waren Sklaven. Aber er rettet sie, Gott rettet sie, gibt ihnen in der Wüste immer wieder zu essen und zu trinken und stillt auch ihren Durst nach wahrem Leben, indem er mit ihnen am Berg Sinai einen Bund schließt. Gott, der die Quelle des Lebens ist, der möchte auf ewig mit seinem Volk verbunden sein. Also Gott als Lebensschenker damals. Gott ist der, der da war. Dann hat das Laubhüttenfest aber immer mehr an Bedeutung gewonnen. Gott als Lebensspender auch in der Gegenwart. Der König Salomo hatte ja damals in Jerusalem einen Tempel für Gott bauen lassen. Als Ort der Gegenwart Gottes, wo Gott sozusagen unsichtbar auf der Erde wohnt, wo man hinkommen kann zum Gebet. Gott hat eben nicht nur wahres Leben in der Vergangenheit geschenkt, aber es ist leider vorbei. Nein, er ist immer noch da und er ist immer noch derselbe. Der Tempel damals als sichtbares Zeichen für die Gegenwart Gottes. Gott als Lebensschenker im Heute. Gott ist der, der da ist. Und dieser Tempel, der wurde damals eingeweiht von Salomo am Laubhüttenfest. Deshalb diese Verbindung von Tempel und Laubhüttenfest. Und dann auch Gott als Lebensschenker in der Zukunft. In Sacharja 14 gibt es eine prophetische Prophezeiung, dass einmal alle Völker erkennen werden, dass Gott der wahre Gott ist. Und dann werden sie jedes Jahr nach Jerusalem kommen, um den Gott Israels als König anzubeten. Und das werden sie jedes Jahr am Laubhüttenfest tun. Also Gott, der auch Leben schenkt in der Zukunft. Er ist der, der war, der ist und der sein wird. Und das Wasseropfer erinnert auch daran, an den Schöpfer, der Wasser geschenkt hat, der es uns heute gibt, merken wir ja auch, und der es auch morgen wieder schenken wird. Und es erinnert an den Schenker des wahren Lebens. Er hat es gestern getan, er tut es heute und er wird es morgen tun. Aber nun, mitten hinein in diese Festbegeisterung tritt ein Mann auf. Und der ruft Folgendes. Und das bringt eine gewisse Unruhe in das fröhliche Fest. Ich lese aus Johannes 7, die Verse 37 und 38. Aber am letzten Tag des Festes, der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Noch einmal, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was Jesus hier sagt, klingt zunächst einmal wunderschön und nett, harmlos. Aber in Wahrheit war es damals ein Affront, eine Provokation. Denn letztlich bedeutet das, ihr braucht nicht dieses Wasseropfer. Ja, ihr braucht nicht einmal den Tempel, ihr braucht nur mich. Und es ist kein Wunder, dass Jesus damals von manchen als Gotteslästerer angesehen wurde. Hatte Gott denn nicht diesen Tempel gewollt? Hatte er nicht diesen Opferkult den Menschen geschenkt als Möglichkeit des Gebetes, der Bitte, des Dankes und auch als Möglichkeit, Vergebung und Rettung zu bekommen? Und nun sagt Jesus, ich bin die Quelle lebendiges Wasser. Das alles hier, was ihr hier seht, das braucht ihr nicht, ihr braucht nur mich. Die Reaktion damals ist sehr unterschiedlich. Manche sehen in Jesus einen echten Propheten, aber andere lehnen ihn ganz klar ab. Und letztlich führt das dazu, dass Jesus sich viele Feinde macht und er dann auch verhaftet wird und zu Tode gebracht wird. Hat Jesus recht, ich bin das lebendige Wasser? Eine Frage, die bis heute umstritten ist. Letztlich kann man nach jedem Gottesdienst danach diskutieren, stimmt das denn jetzt oder nicht? Viele kommen ja gar nicht erst zum Diskutieren, weil sie es eh für Unsinn halten. Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise, weder damals noch heute. Aber es gibt Hinweise, wo ich denke, die können unseren Glauben stärken. Jesus selbst weist darauf hin, dass er mit seiner Aussage nicht im Gegensatz zu den Heiligen Schriften zum Alten Testament steht, zum Glauben Israels. Wie die Schrift sagt, so sagte es. Jesus sieht sich als Erfüllung von Prophezeiungen der Heiligen Schriften Israels. Ein Beispiel möchte ich einmal nennen. Beim Propheten Hesekiel Kapitel 34 bezeichnet sich Gott als Hirte. Vers 15, ich selbst will meine Schafe weiden. Wenn man dann ein paar Verse weiterliest, dann liest man erstaunlicherweise, dass Gott plötzlich sagt, ich will einen einzigen Hirten erwecken, nämlich meinen Knecht David, der soll ihr Hirte sein. Mit dem Knecht David ist der erwartete Messias gemeint. Man kann sich fragen, ja, wie ist denn nun Hirte, Gott selber oder dieser Knecht Davids? Und diese Spannung wird letztlich erst bei Jesus gelöst, wenn er sagt, ich und der Vater sind eins. Und das sagt Jesus, und das ist bestimmt kein Zufall, ausgerechnet in Johannes 10, wo er sich selbst als guter Hirte bezeichnet. Er führt diese Aussagen aus Hesekiel 34 zusammen. Das ist ein Beispiel für viele Prophezeiungen, die Jahrhunderte vor Jesus entstanden sind und die auf Jesus passen wie der Hammer auf den Nagel, vielleicht auch mal auf den Daumen. Ein weiterer Hinweis, der Mut macht. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Von dessen Leib meint, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers kommen. Das heißt, wer an diese Lebensquelle Jesus glaubt, der wird selbst zu einer Lebensquelle für andere. Und damit komme ich zurück an meine zweite Geschichte vom Anfang. Der junge Mann, der Drogen genommen hatte und Drogendealer war, der nun das Gefängnis verlässt und Hunger und Durst hat, der wird später zu einer Quelle lebendigen Wassers. Er besucht später eine Bibelschule, arbeitet heute mit Obdachlosen und Drogenabhängigen. Er schenkt Wasser im ursprünglichen Sinn, teilt also Nahrung und Kleidung an die Obdachlosen aus, bietet auch Computerkurse an, um eine berufliche Perspektive vielleicht zu eröffnen. Aber er bietet auch dieses Wasser des Lebens an, indem er mit seinen Mitarbeitern Bibelkurse anbieten. Wie war er dahin gekommen? Hören wir, was dieser Mann selbst sagt. Er heißt Barry Washington. An einem Morgen im Dezember kam ich wieder frei. Ich war hungrig, hatte Durst und latschte so die Straße entlang, ohne genau zu wissen, wohin. Als mir zwei Männer entgegenkamen, bettelte ich sie um etwas Geld an. Doch die beiden waren anders als normale Passanten. Sie zeigten Interesse an mir, unterhielten sich mit mir und schenkten mir dann $2. Außerdem luden sie mich zu einer Versammlung ihrer Kirche ein. Und da ist er dann auch hingegangen. Und die Worte von Jesus haben ihn in diesem Gottesdienst getroffen. Was ich schön finde, und was ich selber oft auch nicht gemacht habe bisher. Die beiden Männer sahen in diesem jungen Mann nicht nur einen lästigen Bettler, der das Geld ja ohnehin nur vertrinken wird oder es dem Bandenchef abliefern wird, sondern jemanden, für den Jesus aus Liebe gestorben und auferstanden ist. So wurden sie für diesen Mann zu einer Quelle lebendigen Wassers und so konnte er ein ganz neues Leben beginnen. Für den Neuanfang mit Jesus, der das lebendige Wasser ist, gibt es ein schönes Zeichen, nämlich die Taufe mit Wasser. Und damit kehre ich zur ersten Geschichte zurück. 25 Jahre betet eine Frau namens Lou Warshaw darum, dass ihr Mann Durst bekommt. Nicht Durst nach einem Glas Wasser, sondern Durst nach wahrem Leben. Denn wenn dieser Durst nicht da ist, dann finden Menschen in der Regel Gott nicht. Aber dann wird ihr Gebet erhört. Ihr Mann George findet zum Glauben an Jesus Christus und lässt sich taufen. Das Besondere daran ist, George ist bei seiner Taufe bereits 101 Jahre alt. Es ist vielleicht nicht nötig, so lange zu warten. Getauft sind wir ja, glaube ich, alle. Und trotzdem haben wir immer wieder diesen Durst. Wir müssen immer wieder zu dieser Quelle lebendigen Wassers gehen Und da sollten wir nicht warten, bis wir 101 werden, denn das werden wir wahrscheinlich nicht. Kommen wir also zu Jesus als der Quelle des Lebens immer wieder. Und werden wir durch ihn und mit ihm auch zur Quelle für andere, so wie die Frau durch ihr Gebet für ihren Mann, so wie die beiden Männer für den jungen Mann, so wie der Drogendealer heute für Obdachlose und Abhängige. Die Kraft dazu gibt uns der Heilige Geist. Wir allein schaffen das nicht. Dessen Kommen dürfen wir nächste Woche an Pfingsten wieder fröhlich feiern. Amen.